Clever Campen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Clever Campen, dem Podcast für Campingkultur und heute mit dem Thema Saisonstart und der Frage, was muss ich eigentlich alles machen, bevor es auf die erste Reise im Jahr geht. Ich bin Isabel Krautberger, Redakteurin für ProMobil und Caravaning Online und habe heute eine neue Kollegin dabei.
Hallo, ich bin Samira Maczynski, ich bin Volontärin bei ProMobil und Caravaning, auch hallo da draußen. Genau, und bin jetzt heute zum ersten Mal dabei.
Ich freue mich, riesig.
Und wir sprechen heute im Rahmen des Saisonstarts über die Themen, ja, technisch auswintern, was muss ich machen, vom Papierkram bis zum Frühjahrsputz. Dann streifen wir das Thema Zubehör, eins meiner Lieblingsthemen.
Meins auch.
Und genau, da geht es eben um die Grundausstattung und anschließend um unsere persönlichen Erfahrungen, die wir mit euch teilen möchten. Und zum Schluss geht es dann nochmal ums Thema Reise, also wo kann es hingehen, gerade jetzt, wo es eben noch nicht so schön warm ist, dass man immer an den Strand gehen könnte. Und da haben wir auch noch ein paar Experten mit an Bord geholt.
Genau, da haben wir nämlich, das können wir nachher auch nochmal erzählen, aber schon vielleicht als Vorfreude darauf, haben wir mit der Autoredaktion gesprochen, die auch hier zu uns im Verlag gehört und haben uns da mal so ein paar Tipps eingeholt, wo es denn im Frühjahr schon schön sein kann.
Exakt.
Genau. Dann würde ich mal sagen, starten wir mit dem Auswintern. Der Wohnwagen, das Wohnmobil stand jetzt wahrscheinlich bei den meisten Camper und Camperinnen im Winter in der Garage, auf dem Abstellplatz, wo auch immer. Wenige, oder ja, es gibt schon welche, die Wintercamping machen, aber wie gesagt, bei den meisten steht das Wohnmobil und der Caravan im Winter. Jetzt holen wir den aus der Garage. Was müssen wir mit dem machen? Der erste Blick gilt eigentlich erstmal den Reifen. Im Idealfall hat man die vor der Winterpause ein bisschen den Luftdruck erhöht, dass es quasi keine Standstehen gibt. Aber man sollte jetzt auf jeden Fall gucken, ob es irgendwelche Risse im Reifen gibt, ob Standplatten sich gebildet hat. Und im Zug kann man dann auch gleich gucken, wie die Profiltiefe ist. Die sollte im Idealfall schon noch so 3 bis 4 Millimeter tief sein. Und auch nicht vergessen zu schauen, wie alt die Reifen denn sind. Alle 6 Jahre sollten die dann erneuert werden, auf jeden Fall. Genau, das mal zu den Reifen. Das nächste wichtige Thema ist so ein bisschen Dokumentencheck. Also einmal Blick in alle Papiere und alle, ja, werfen und gucken, welche Prüfungen denn so anstehen. Die meisten wissen, es ist die Hauptuntersuchung. Die Gasprüfung, die da jetzt nicht mehr dazugehört, da sage ich gleich noch was dazu. Und die Dichtigkeitsprüfung sind so die Stichworte, auf die man da auf jeden Fall schauen sollte.
Okay, wo mache ich die? Weißt du das?
Genau, also die Hauptuntersuchung, genau, das zeigt ja die Plakette an, wann die immer anfällt. Das ist ganz normal der TÜV sozusagen. Mhm. Und da hat bislang oder bis vor ein paar Jahren auch immer die Gasprüfung mit reingehört, beziehungsweise war zwingend notwendig, um die HU zu bestehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also es ist gerade so ein bisschen in der Schwebe, wie da der Zyklus sein sollte. Also da gibt es gerade kein richtiges Gesetz dafür. Die Gasprüfung ist trotzdem wichtig. Da wird einfach gecheckt, die Gasanlage, ob alles dicht ist, wie alt die Geräte sind. Also man sollte auch im Eigeninteresse das auf jeden Fall eigentlich alle 2 Jahre auf jeden Fall überprüfen lassen, auch bei einem Fachmann, genau. Und ich glaube, du hattest gerade gefragt, die Dichtigkeitsprüfung, wo man denn die machen lässt, mhm. Genau. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Die Dichtigkeitsprüfung oder Dichtigkeitsgarantie geben viele Hersteller auf einen Wohnwagen oder auf ein Reisemobil, das man neu kauft. Und das ist aber so eine freiwillige Leistung von den Herstellern. Also es ist auch ganz unterschiedlich, wie lange die Garantie geben und sind dann auch eben also quasi Bedingungen daran geknüpft, was man denn da erfüllen muss, dass im Falle eines Schadens durch Wasser, wenn der Aufbau dann dadurch beschädigt wird, die Garantie quasi greift und das übernommen wird vom Hersteller. Im Prinzip macht man jedes Jahr, also das ist eigentlich bei fast allen Herstellern so, dass die das jährlich fordern, eine obligatorische Dichtigkeitsprüfung vom Wohnwagen. Das wird dann in Fachwerkstätten gemacht. Die schauen sich den Wohnwagen an oder das Reisemobil, checken halt mal wirklich rein optisch erstmal, ob schon irgendwas auffällt, ob es feuchte Stellen gibt, ob sich irgendwo Schimmel gebildet hat, was oft dann so ein Hinweis auf Wasser ist, ob es rostige Schrauben gibt. Und dann setzen sie natürlich auch ein Werkzeug ein, das Hygrometer, wo sie einfach vor allem bei den Übergängen quasi vom Dach und auf dem Boden eben checken, ob es da Feuchtigkeitswerte angezeigt werden. Die Kosten für die Prüfung muss man eigentlich selbst übernehmen. Also das übernimmt nicht der Hersteller. Mhm. Die liegen so zwischen 80 und 120 Euro im Jahr, genau. Also und aber, wie gesagt, wenn es dann zu einem Schaden kommen würde und man diese Nachweise hat, dass man regelmäßig diese Dichtigkeitsprüfung machen lassen hat, dann greift eben diese Garantie vom Hersteller.
Ah, das ist ja nicht schlecht.
Genau, das ist auf jeden Fall ganz gut. Was man da auch auf jeden Fall, gerade beim Wohnwagen auch wichtig, checken lassen sollte, aber auch beim Reisemobil, der Unterbodenschutz. Das ist einfach so eine Angriffsfläche, wo oft dann auch gerne Wasser eindringt, wenn die nicht mehr komplett dicht ist oder porös ist. Da empfiehlt es sich eigentlich, relativ frühzeitig den Unterboden mit einem Spezialheißwachs quasi zu versehen. Das sind jetzt natürlich alles sehr abstrakte Themen, auch so ein bisschen. Geht jetzt schnell im Podcast. Wir haben da auch im Web ganz viele Artikel zu diesen Themen, die wir dann euch auch in den Shownotes noch drunter verlinken, wo ihr die dann auch findet, dass ihr das dann alles auch nochmal in Ruhe nachlesen könnt.
Genau. Und erst vor kurzem haben wir ja unseren Ferdi-Fend in die Wasserschadensreparatur gegeben. Der ist da ordentlich matschig aus, könnte man wohl sagen.
Ja,
also wer sich das mal anschauen will, da haben wir auch einen Artikel zu, können wir auch in die Shownotes packen. Und danach fahrt ihr bestimmt auch alle gleich zur Dichtigkeitsprüfung. Ganz freiwillig.
Ganz freiwillig, ja genau. Der Ferdi-Fend und der Redaktionskaraman, in dem haben wir auch schon ein paar Podcasts aufgenommen. Ja, Gott sei Dank konnten wir es noch reparieren. Also wenn man die Bilder so sieht, hätte man auch vermuten können, das war's mit ihm. Aber
auf jeden
man konnte es, wie gesagt, zum Glück nochmal retten, ja.
Okay, der kommt dann auch bald wieder oder ist der schon durch?
Ich glaube, der müsste eigentlich schon wieder da sein, ich weiß, genau. Genau, wie geht's weiter? Was muss man noch so alles checken? Also klar, beim Wohnmobil auf jeden Fall die Batterien, sowohl Starterbatterie als auch Bordbatterie sind sie noch, muss man sie anklemmen quasi, dass sie eben startklar sind. Beim Wohnmobil fällt dann auch ganz klassisch quasi wie beim Auto auch an, man sollte den Ölstand, die Bremsflüssigkeit und Zwischwasser einfach prüfen und auch die Scheibenwischer, ob die noch in Ordnung sind oder ob man die tauschen muss. Speziell beim Wohnwagen sollte man auf jeden Fall sich auch die Anhängerkupplung angucken, den Kugelkopf oben. Ich erinnere mich dran, gerade letztes Jahr sind wir in Urlaub gefahren, wir haben es nicht gecheckt und sind losgefahren und es hat einen mordsmäßigen Krach gemacht. Ich habe gedacht, der Wohnwagen hat es zerrissen und zwar einfach nur der Kugelkopf war rostig und es hat ganz, ganz furchtbare Geräusche gemacht. Also es wird mir auf jeden Fall nicht mehr passieren. Und es ist eben auch ganz wichtig, dass der Kugelkopf oder ja fettfrei ist, weil sonst einfach auch die Anti-Schlingerkupplung nicht richtig funktioniert. Ja. Ja, und dann ist es eigentlich noch Wasseranlage, was so ansteht. Da bist du so ein bisschen die Expertin, glaube ich, drin, was man da so alles beachten muss.
Aber Expertin wäre viel gesagt. Ich habe mich in meinem letzten Ratgeber, ich glaube, es war der letzte, den ich geschrieben habe, auf jeden Fall mit Wassertankhygiene auseinandergesetzt. Also an alle gerichtet, die das letztes Jahr noch nicht gemacht haben, weil ich habe das eigentlich zum Thema Einwintern gemacht, sollten jetzt den Wassertank erstmal nochmal mechanisch reinigen mit Bürste und Lappen, um eventuelle Biofilme zu entfernen. Und dann einen Reiniger der Wahl. Also da gibt's auf dem Markt echt viel. Da kommt es ein bisschen drauf an, welche Vorlieben man hat oder beziehungsweise welche Art von Chemikalien man vielleicht auch selber nicht in seinem Tank haben möchte. Mit dem auf jeden Fall nochmal gut durchspülen. Dann gibt es mehrere Durchspülzyklen, um halt alles aus dem System rauszukriegen. Man öffnet alle Verbraucher, lässt das Ganze auch nochmal durch einen Boiler durchlaufen. Also es ist ein ziemlicher Eck, da braucht man auf jeden Fall mal einen Tag Zeit für.
Okay, echt? Das ist ein ganzer Tag? Braucht schon?
Ja, würde ich schon schätzen, wenn man das richtig ordentlich macht und sich da auch mit Handschuhen und Schwamm bemannt in den Wassertank reinbeugt, je nach Größe. Und natürlich auch je nach Größe des Wohnmobils. Also natürlich was anderes bei einem 20-Liter Kanister, den man in einem Campingbus dabei hat oder eben einem 120-Liter-Tank in einem teilintegrierten. Kommt ein bisschen drauf an, was man hat.
Klar.
Oder auch was da so zwischengeschaltet ist an Filtern, die man da noch reinigen, überprüfen, warten muss. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil da kann sich natürlich alles Mögliche festgesetzt haben in so einem Jahr. Also selbst wenn man da irgendwelche Konservierungsmittel drin hatte, sollte man nicht vernachlässigen. Einmal im Jahr auf jeden Fall. Also wer es letztes Jahr nicht gemacht hat, sollte das jetzt im Frühjahr noch nachholen, nach der Winterpause. Selbst wer das vor dem Einwintern schon gemacht hat, sollte das System auf jeden Fall nochmal durchspülen. Alle Verbraucher öffnen, gucken, dass es ordentlich durchläuft, dass das Richtige aus dem Hahn kommt, also klares Wasser oder je nachdem, wenn man den Boiler mal angemacht hat und es eine Weile heiß geworden ist, sollte auch warmes Wasser aus den entsprechenden Verbrauchern rauskommen.
Okay.
Und eben auch an den richtigen Stellen. Okay. Also das ist auch so eine Gelegenheit, wo man mal prüfen kann, ist das System eigentlich dicht, wo man sich die Filter nochmal anschauen kann, ob da alles in Ordnung ist. Je nachdem, was man da eingebaut hat, kann man da auch ruhig das Handbuch nochmal rausholen und gucken, ob man irgendeinen Filter wechseln muss.
Ja, also da hatte ich tatsächlich auch schon mal so selbst böses Erwachen. Völliger Anfängerfehler haben wir vorm Winter, also eben nicht entleert. Es hat den Boiler quasi mehr oder weniger zerrissen und wir haben Wasser eingefüllt und es hat den kompletten, also wir haben es dann erst, also wir hatten nicht damit gerechnet, dass was undicht ist und wir haben es dann erst gemerkt, wo es dann quasi das Wasser zur Tür rausgelaufen ist, dass irgendwas nicht stimmt. Genau, also lohnt sich auf jeden Fall ein prüfender Blick, ob denn auch wirklich alles dicht ist.
Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall wichtig und genauso bei der Gasanlage, wir hatten es ja eben schon mit dem Gasanlagencheck, also die sollten dann ja normalerweise auch geguckt haben, dass da alles in Ordnung ist. Aber natürlich muss man selber auch erstmal die Gasflasche einstecken Anfang des Jahres, dann mal gucken, ob alle Verbraucher auch so funktionieren, je nachdem, was halt alles über die Gasanlage läuft. Die Heizung mal durchchecken, den Boiler mal anmachen und eben auch den Kocher mal anzünden, gucken, ob das alles so läuft, wie es soll. Wenn man aber vorher schon Verdacht hat, es riecht irgendwie nach Gas, dann sollte man vielleicht kein Feuerzeug rausholen, nur so als kleinen Warnhinweis. Aber ich schätze mal, das wird allen klar sein.
Ja.
Bei gasfreien Womos und Caravans ist dann zwischen ein bisschen was anderes. Da gibt es ja immer mehr auf dem Markt. Da hängen Heizungen, Induktionskochfelder und Boiler ja dann oft auch eher mit den Batterien zusammen. Genau, wenn die in Ordnung sind, sollte das auch alles laufen, aber trotzdem immer mal durchchecken. Ist immer blöd, wenn man dann bei Minusgraden nachts ohne Heizung dasteht.
Auf jeden Fall. Das ist kein Spaß.
Genau.
Und das kann ja im Frühling trotzdem durchaus mal passieren, dass es halt nachts noch richtig abkühlt. Also von daher auf jeden Fall empfehlenswert zu checken.
Genau, gerade da es jetzt über Ostern losgeht. Also meistens gibt es da jetzt auch nicht unbedingt nochmal Schnee, aber wir hatten ja schon Jahre, wo es dann nochmal ordentlich frostig geworden ist. Sollte man das nicht unterschätzen.
Ja.
Also Funktionstüchtigkeit aller Geräte prüfen. Und und dann bleibt am Ende eigentlich nur noch der geliebte oder ungeliebte Frühjahrsputz. Das läuft dann ähnlich ab wie in der Wohnung auch. Nur, dass man da halt auch außen mal ran muss, Dach von Blättern befreien, allem, was sich da über den Winter so angelagert hat. Da kann man ganz verschieden vorgehen, aber erstmal grob reinigen und dann ins Detail gehen, würde ich schätzen. Da haben wir auch einiges an Reinigern getestet, an Methoden getestet. Da haben wir Checklisten und Vorgehensweisen online. Jede Menge Material für jeden, den da die Unsicherheit plagt. In dem Zuge kann man dann auch selber nochmal auf Feuchtigkeitsschäden prüfen, wenn man jetzt nicht gerade zur Dichtigkeitsprüfung gegangen ist. Gucken, ist da irgendwo im Aufbau was weich, wo es nicht weich sein soll? Gibt es irgendwo Rostschäden etc.? Hattest du ja gerade schon mal kurz angesprochen. Genau, und ansonsten dann halt innen nochmal Küchenfronten reinigen etc. Was man da vielleicht noch beachten sollte, ist, wenn man es halt nicht händisch machen will, muss man bei den Waschanlagen ein bisschen aufpassen, weil LKW-Waschanlagen nicht immer unbedingt für Caravans und Wohnmobile geeignet sind, da die relativ schroffe Reinigungsmethoden verwenden. Also die Bürsten sind relativ hart, das kann dem Aufbau auch schaden. Und auch die Höhe der Wasserdüsen sind da nicht immer ideal, weil die halt Dichtungen und auch sowas wie diese Kühlschrankgitter eben nicht aussparen. Das sind natürlich auch Stellen, wo man bei so Selbstreinigungsanlagen drauf achten sollte, dass man jetzt nicht volle Kante auf die Dichtung oder auf das Kühlschrankgitter geht, weil beim Kühlschrankgitter hat man das Wasser dann halt auch gleich innen, da wo man es nicht haben will. Und es gibt auch schon auch die ein oder andere empfindliche Stelle am Wohnwagen, also da mal ein bisschen vorsichtig sein und im Zweifelsfall lieber von Hand reinigen, auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist, lohnt sich das, glaube ich, am Ende auch. Aber das wäre es jetzt eigentlich fast schon zum Frühjahrsputz. Wer Markisen oder Vorzelte hat am oder zum Wohnwagen, Wohnmobil, ja, kann die auch noch reinigen in dem Zuge. Darauf achten halt, von Hand reinigen. Es sollte trocken sein, bevor man es wieder zusammenlegt. Mhm. Und unter Umständen kann man dann auch gleich nochmal imprägnieren. Schadet auf jeden Fall nicht. Und ja, damit ja, ist eigentlich der Caravan oder Wohnwagen soweit einsatzbereit.
Ja, das hört sich doch gut an. Also wenn man die ganze Arbeit dann quasi erstmal erledigt hat, wirklich diese ganzen Checks, also im Zusammenfassen nochmal einfach in die Dokumente gucken, die Reifen checken, die Anlagen prüfen, putzen, reinigen und dann sollte es eigentlich soweit bereitstehen, damit es dann weitergehen kann. Jetzt ist natürlich nicht jeder Wohnwagen oder jedes Reisemobil direkt schon mit sämtlichem Zubehör ausgestattet, beziehungsweise hat man es vielleicht auch rausgeräumt über den Winter. Also gerade im Frühjahr geht es dann wieder los und da so ein bisschen die Frage, was ist denn, was wandert bei dir als allererstes in den Wohnwagen oder ins Reisemobil, wenn du denn losziehst?
Bei mir eigentlich immer die Küchenausstattung. Ich weiß nicht, warum ich damit immer anfange, aber bei mir ist es immer, ja, eigentlich würde ich fast sagen, schon mehrere Wäschekörbe mit Küchenzeug.
Was hast du denn alles dabei?
Viel, das würde jetzt viel zu lange dauern, um okay, das alles einzupacken. Aber ich meine, ich bin jemand, ich koche gerne, ich esse gerne. Ja. Das möchte ich mir natürlich auch im Campingurlaub nicht nehmen lassen. Mhm. Und allein Essig, Öl, Gewürze nehmen mir natürlich schon viel ein. Dann brauchst du natürlich auch gute Messer und Schneidebrettchen. Dann hast du dein Kochgeschirr, dein Essgeschirr. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen eigen, dass ich da irgendwie immer bestimmte Form, also ich brauche irgendwie für manche Dinge eine kleine Schüssel, für andere Dinge einen tiefen Teller, da brauche ich kleine und große flache Teller.
Okay.
Ich glaube, das ist aber auch einfach so, wenn man zum Beispiel auch langjährig Camper ist, ich bin ja noch relativ frisch dabei, muss man sagen, da hat ja auch jeder seine eigene Packliste.
Ja, das stimmt.
Und ja, und gerade als Neuling finde ich es auch noch teilweise, das ist echt viel Zeug, was man braucht. Also gerade wenn man jetzt nicht gerade sein eigenes Wohnmobil oder seinen eigenen Wohnwagen hat, der halt schon eine Grundausstattung drin hat, packt man schon echt viel Zeug ein. Wie ist es bei dir? Ist euer Wohnwagen schon halbwegs ausgestattet?
Ja, also wir haben, also genau, der ist schon halbwegs ausgestattet, aber wir sind mittlerweile auf so ein Boxensystem übergegangen, so ganz spießig, traust mich ja fast gar nicht zu sagen, aber die stehen quasi gepackt bei uns in der Garage. Also wir haben so schöne Euroboxen, da steht dann Küche drauf und da ist quasi alles drin. Also wir müssen die eigentlich nur noch packen, weil eben berufsbedingt ja, ich auch mit verschiedenen Fahrzeugen dann öfters unterwegs bin, aber halt auch nicht fünf Ausstattungen habe, sondern nur eine. Und da ist dann halt wirklich drin irgendwie Teller, Messer, Schneidebrett, also alles, was man halt so braucht tatsächlich. Also da sind wir sehr gut ausgestattet. Da müssen wir quasi nur einmal in die Garage laufen, die Kiste schnappen und dann dementsprechend ins Fahrzeug packen.
Okay, naiv gefragt, warum räumt ihr das Zeug überhaupt aus und lasst es nicht einfach drin?
Ja, also gerade jetzt im Winter, ich finde es irgendwie, also ich mag das nicht so gern, wenn das da so ein halbes Jahr drin rumgelegen ist. Also ich nehme dann die Box auch und spüle es dann quasi einmal noch durch, bevor es dann auf Reise geht meistens. Und wie gesagt, also weil ich halt berufsbedingt dann eben auch mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs bin und dann ist es einfach praktisch, wenn ich das in der Box habe. Also dann kann ich die schnappen und dementsprechend reinräumen. Genau.
Also wenn du jetzt hier irgendwie einen Camper hast, den du testest, dann fährst du den nur vor, packst die Boxen rein und fertig.
Ja.
Das ist natürlich praktisch, das sollte ich mir auch überlegen.
Ja, ja, also wie gesagt, ein bisschen spießig, aber schon praktisch. Ja. Aber tatsächlich, also mein Mann lacht mich immer regelmäßig aus, weil das Erste, was ich immer rauspacke, ist die Hängematte.
Oh.
Und er lacht dann immer schon und sagt, Ende. Und es ist tatsächlich so, ich habe sie immer dabei und es gibt leider nur echt ganz selten Stellplätze oder Campingplätze, wo ich sie dann auch wirklich aufhängen kann. Also ich bin dann immer verzweifelt auf der Suche nach Möglichkeiten, wo ich sie befestigen kann. Aber ich habe sie immer dabei und immer gleich als Erstes. Also das ist, glaube ich, so für mich das Urlaubsverbindung. Also ich sehe mich dann immer auf einem wunderschönen Stellplatz mit vielen Pinienbäumen im Schatten und sehe mich da, glaube ich, in der Hängematte. Deswegen ist das immer das Erste, was ich irgendwie reinräume.
Oh, auch nicht schlecht.
Ja, genau.
Was man als Campingneuling ja tatsächlich oft unterschätzt, ist der Wert einer Gießkanne. Den Fehler habe ich auch in meinem ersten Campingurlaub gemacht und stand dann ziemlich blöd da, wenn es halt keine Anschlüsse gab, weil wir den Adapter natürlich auch gleich am Anfang mal irgendwo haben hängen lassen.
Ja, auch ein Klassiker, ja.
Genau, deswegen, das sind auch noch ganz wichtige Punkte auf der Grundausstattung, die man, glaube ich, echt nicht, nicht überspringen sollte, sind eben Gießkanne erstens mal, aber dann auch jede Art von Adapter. Und ich würde mal sagen, jeder da draußen, der öfter campen geht, hat eh immer einen extra Satz an Adaptern dabei und hat seine Gießkanne bestimmt auch mehr als einmal schon an irgendjemanden ausgeliehen, der dann, wie wir in dem Fall, echt ein bisschen blöd da stand.
Ja. Ja, es gibt schon so Dinge. Ich weiß nicht, ja, Grundausstattung, was alles dazugehört. Du hast schon gesagt, das ist auf jeden Fall natürlich Ess- und Kochgeschirr. Ich glaube, das ist schon mal so mit das Wichtigste, was nicht fehlen sollte. Und da jetzt vielleicht auch nicht so sparsam sein, also schon ein bisschen mehr als auch ein Schäler, eben ein scharfes Messer, dass man eben vor Ort dann auch ordentlich kochen kann. Mhm. Was natürlich auch auf jeden Fall mit sollte, sind Campingmöbel, wenn man dann, was die meisten ja tun, dann doch draußen sitzt, also Stühle, Tisch, Hängematte, wenn man das denn möchte. Was gehört denn für dich noch so zur Grundausstattung?
Zur Grundausstattung, was man nicht unterschätzen sollte, sind Handtücher und Lappen, auch Putzzeug damit. Also wir hatten auf jeden Fall zu wenig Küchenhandtücher dabei. Dadurch, dass du ja jeden Abend abspülst, brauchst du eigentlich immer nochmal zwei Küchenhandtücher mehr als daheim, weil eins halt immer irgendwo am Trocknen ist.
Ja, das stimmt.
Und dadurch, dass du halt auch auf so kleinem Wohnraum bist, musst du eigentlich ständig irgendwas putzen. Also gerade wenn du länger unterwegs bist, ist der Glasreiniger auch wirklich unerlässlich. Zumindest für mich. Ich kriege immer die Krise, wenn irgendwo Zahnpasta, Spritzer auf dem Spiegel sind oder sowas. Also Glasreiniger ist auch immer eins der Dinge, die auf jeden Fall ins Wohnmobil wandern werden. Und dann halt war ein Arsenal an Lappen, Toilettenzusätze, was man halt so braucht. Spezialklopapier ist auch sowas, das war mir überhaupt nicht klar. Also man muss dazu sagen, bevor ich hier angefangen habe, war ich mit Camping jetzt nicht so irre viel am Hut. Hätte mir das keiner vorher gesagt, wäre ich mit ganz normalem Klopapier in den Urlaub gefahren. Auch wieder so eine Camping-Besonderheit.
Ja.
Ja, und dann gibt's halt noch Kabeltrommeln, überhaupt jede Art von Kabel, damit man nicht eben, wie in dem Fall auch mal wieder wir, Anfang des Urlaubs dasteht und merkt, scheiße, ich kann mein Handy gar nicht laden, weil es kein Wechselrichter an Bord und ich habe nur USB-C-Kabel dabei.
Ja, das ist dann immer ein bisschen blöde.
Genau, sowas immer vorher überprüfen kann ich nur empfehlen. Und auch für die Kabeltrommel gibt es jetzt zig Adapter für CE-Stecker und was noch so alles da draußen unterwegs ist. Meistens hat man ja nette Nachbarn, die einem im Notfall aushelfen, aber das ist natürlich dann auch bei zwei Wochen Urlaub irgendwann nervig, wenn man ständig jemanden anhauen muss.
Obwohl Camper ja Gott sei Dank grundsätzlich sehr, sehr freundlich und hilfsbereit
sind. Auf jeden Fall.
Also wir hätten auch schon echt blöd aus der Wäsche geschaut. Also ich weiß noch, tatsächlich meine erste Camping-Erfahrung mit dem Reisemobil war im Winter. Und ich weiß nicht warum, aber wir hatten keinen Besen dabei. Und es hat halt logischerweise geschneit im Winter. Und ja, konnten halt unser Wohnmobil vom Dach also gar nicht befreien, den Schnee, und mussten uns dann auch erstmal ausleihen. Genau, also Besen zum Beispiel auch was gehört für mich auf jeden Fall mit in die Grundausstattung, auch Handfeger quasi, weil man halt immer, egal, den Dreck mit ins Wohnwagen schleppt. Und das ist zum Beispiel was mich nervt, wenn ich dann irgendwie durch den Wohnwagen laufe oder durchs Wohnmobil laufe und dann immer Sand an den Füßen habe und dann steigst du ins Bett und dann ist da alles voll. Und deswegen, also Kern gehört irgendwie auch zum Campingalltag so ein bisschen dazu, finde ich.
Ja, total. Also ich kriege dann irgendwann auch mal mit dem Handfeger auf dem Boden rum. Ja. Also meinen großen Besen hatte ich jetzt bisher noch nicht dabei. Vielleicht sollte ich das auch mal noch auf die Liste setzen.
Ja, aber das ist auch so was. Also gerade, klar, es gibt so Sachen, die müssen auf jeden Fall mit, wie Kabeltrommeln, ohne das bist halt aufgeschmissen.
Ja.
Aber es ist auch natürlich auch sehr individuell, was für einen selbst zur Grundausstattung so mit dazugehört. Kann man eigentlich nur jedem empfehlen, sich das einfach entweder mal selbst aufzuschreiben. Bei uns, wir haben auch Checklisten, die man sich anschauen kann als gute Idee, und die kann man ja dann auch ergänzen. Und ich glaube, das entspannt schon das Packen auch im Vorfeld, wenn man da einfach eine Liste hat, die man abhaken kann. Ich weiß jetzt auch gerade mit Kindern, wie chaotisch es dann doch manchmal zugeht. Und dann ist es einfach gut, man hat den Überblick und weiß, okay, jetzt habe ich alles, was ich brauche, um glücklich zu werden im Urlaub, und gut ist. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, die Listen habe ich tatsächlich auch beim ersten Mal genutzt, die wir online hatten. Ja. Das war eine gute Grundlage, und dann habe ich noch ungefähr doppelt so viel eingepackt. Aber wenn man den Platz hat, ist das ja auch vollkommen in Ordnung.
Aber vergisst du auch, hast du dann trotzdem mal was vergessen, trotz der Packliste? Oder?
Wie gesagt, Gießkanne haben wir vergessen. Was mir bis heute noch unbegreiflich ist, wir sind ja nach Italien gefahren, Ende letzten Jahres.
Ja.
Und ich habe es geschafft, einen Korkenzieher zu vergessen. Da standen wir mit dem Wein da.
Das geht natürlich gar nicht.
Und das war, dann haben wir natürlich gleich zwei Tage später im Supermarkt erstmal einen Korkenzieher gekauft, obwohl man daheim ja natürlich schon einen hat.
Ja, okay.
Wie das halt immer so ist. Das Lustige war aber, wir hatten tatsächlich einen Pizzaofen in Italien dabei. Also Käsereibe und Korkenzieher vergessen, aber den Pizzaofen natürlich dabei.
Ein Pizza, halt das so muss ich jetzt mal ganz blöd nachfragen, was ist das für ein Pizzaofen, den man mitnehmen kann?
Wir hatten so einen Oni dabei, den hat mir unser Professor Gadget Philipp Heise in die Hand gedrückt vor dem Urlaub. Meint hier, nimm doch mal mit. Nachdem
falls
ihm
es
schon
Italien
untersagt
keine
wurde.
Gibt.
Ja, das Witzige war, dass ihm untersagt wurde, den in den Italienurlaub mitzunehmen. Wahrscheinlich hat er mich dann als Stellvertreter gesehen. Ja. Auf jeden Fall hatten wir dann einen Pizzaofen dabei. Aber die Pizza war sehr lecker. Ja, okay. Man kann auch im Wohnmobil sehr gut Pizza machen. Mhm. Man muss halt damit rechnen, dass man hinterher den kompletten Wohnwagen oder das komplette Wohnmobil vom Mehlstaub befreien muss.
Ja, okay. Das ist wahrscheinlich. Dann wieder ist der Besen gut, wenn man dabei hat.
Auf jeden Fall. Wobei so ein Handstaubsauger schadet auf jeden Fall auch nicht.
Ja, okay. Ja,
was vergisst du denn eigentlich gerne mal?
Ja, mittlerweile tatsächlich nicht mehr so viel. Also ich glaube, wir sind relativ gut ausgestattet mittlerweile. Ich muss gerade mal nachdenken. Aber was wir immer zu wenig dabei haben, grundsätzlich sind auch, wie du schon gesagt hast, also Geschirrtücher. Und was auch immer so ein Thema ist, da muss ich mich mal echt noch ein bisschen reinfuchsen, was es da so auf dem Zubehörmarkt gibt. Gerade mit Kindern, wir haben immer unglaublich viel Wäschezeug, was wir irgendwie halt trocknen müssen, sei es von halt Badeklamotten, Handtüchern über halt Kinderklamotten, die du mal irgendwie auswäschst. Und wir haben grundsätzlich immer zu wenig Platz auf der Wäscheleine. Also das wäre sowas, was vielleicht nochmal an Zubehör eine Investition wäre, die ich mal dieses Jahr tätigen würde oder mal gucken würde, was es an Wäschespinnen oder kompakten Wäscheständern oder so hat. Also das wäre auf jeden Fall noch sowas.
Musst du gleich einen Artikel drüber schreiben?
Ja.
Weil da haben wir jetzt nämlich auch vor kurzem nachgeschaut.
Ja.
Bisher sind wir auch mal mit der Bratschnur tatsächlich. Das war das Einzige, was wir im Supermarkt bekommen haben.
Bratschnur.
Ja, bei Wäscheleine hatten wir natürlich auch nicht dabei. Aber
ja, okay.
Die haben wir dann rund um den Camper gespannt. Das hat dann auch gepasst. Aber für nächstes Mal brauchen wir echt eine bessere Lösung.
Ja, wie gesagt, da brauchen wir auch noch was Besseres. Ja. Aber ansonsten sind wir recht gut ausgestattet. Genau.
Gibt es irgendwas, was dir fehlt im Campingurlaub? Ich meine, es gibt ja viele Sachen, die ist man einfach im Alltag so komplett gewohnt. Mhm. Das ist einfach selbstverständlich, dass man Sachen kurz in die Mikrowelle schmeißen kann oder so.
Ja.
Was fehlt dir da besonders?
Also es war ganz lange Zeit, was mir echt gefehlt hat. Also ich bin Kaffeetrinkerin und hab lange Zeit dann aber mir quasi Filterkaffee aufgebrüht und immer dieses Wasser heiß zu machen im Topf. Es hat mich echt genervt, weil dann dieses Umschütten, es dauert ewig, bis es dann heiß ist und habe mir dann jetzt tatsächlich letztes Jahr einen kompakten Wasserkocher fürs Camping zugelegt. Das war sowas, was mir einfach echt gefehlt hat, wo mich dann auch genervt hat.
Ja, den brauche ich auch unbedingt. Ja. So ging es mir tatsächlich auch im letzten Urlaub.
Gibt es bei dir irgendwas?
Ah, tatsächlich ist bei mir auch Platz 1 auf jeden Fall der Wasserkocher. Und dann muss ich ganz spießbürgerlich irgendwie den Thermomix meiner Generation aufführen. Mir fehlt immer meine heiße Fritteuse. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber bei uns zu Hause ersetzt die halt auch komplett den Backofen.
Mhm, okay.
Und da schiebt man halt mal schnell irgendwie Zeug rein, dass es knusprig wird. Also ich weiß nicht, so eine Woche Campingurlaub nur mit gekochten Gerichten oder Salaten, das geht schon. Aber so irgendwann fehlt mir halt so dieses fixe Überbacken oder mal was kross machen. Oder,
okay.
Da muss ich vielleicht den Omnia irgendwann auch mal ausprobieren.
Ja, stimmt.
Das ist ja irgendwie auch so ein Camping-Liebling.
Hat eine große Fangemeinde auf jeden Fall. Also da gibt es ja wirklich Mods-Inhalte auch auf Social zu finden, was man damit alles tun und machen kann. Ne?
Ja, da muss ich vielleicht mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Gerade so ein Ofengemüse oder so.
Okay.
Das ist halt schon was Tolles.
Ja, Heißluftfritteuse. Okay, da merkt man dann doch den, wenn du sagst, der Thermomix deiner Generation, da merkt man dann doch den alten Unterschied zwischen uns. Den habe ich jetzt tatsächlich, habe ich das bislang noch nicht vermisst. Aber ja, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren.
Oh, lieber nicht, sonst ist man irgendwann eingefixt. Ich meine, gut, das ist natürlich auch was anderes. Wir sind nur zu zweit. Bei uns ersetzt das Ding halt auch ganz oft einfach den Ofen.
Okay.
Also wahrscheinlich jemand mit einer größeren Familie würde dann sagen, mir fehlt der Ofen, anstatt mir fehlt die Heißluftfritteuse.
Ja, okay. Ja, gut.
Das kann natürlich aber auch gut sein.
Ja, Zubehör. Wir haben gepackt, sind startklar. Wohin soll es denn gehen? Ostern ist ja so traditionell irgendwie, so der Startschuss in die Campingsaison für viele. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben hier im Haus die Outdoor-Redaktion, die ganz viel sich natürlich mit Reisen, Wandern, Fahrradfahren beschäftigt. Und gerade so jetzt im Frühling sind ja so die klassischen Reiseziele, wenn man jetzt nicht gerade bis nach Portugal runterfährt, irgendwie nicht so die klassischen Strandurlaube, sondern eher Urlaube in Regionen, wo es dann doch vielleicht schon irgendwie angenehm warm ist, aber ja, man dann einfach viel draußen unterwegs ist, aktiv ist, Radfahren ist, Wandern ist. Genau, und da haben wir uns mal so ein bisschen Inspiration geholt. Samira, verrat uns doch mal, was die Kollegen uns so mit auf den Weg gegeben haben.
Genau, ich habe meinen geschätzten, jetzt Ex-Volontärskollegen Tobias Wirth mal angehauen, mal gefragt, wo er denn jetzt so im Frühjahr eigentlich so hinfahren würde als begeisterter Outdoor-Fan. Und da kam gleich an erster Stelle Rosenheim, der Chiemsee und auch Simsee und Eckstätter See. Das muss man sagen, er ist natürlich auch Bayer.
War klar, sagen, woher kommt er denn?
Ja, genau, da war klar, dass das gleich zuerst so irgendwie sowas kommen würde. Aber ist tatsächlich eine schöne Gegend. Mhm. Ich war da letztes Jahr mal ganz kurz, nur für 2 Tage, weil ich da einen Termin hatte. Aber gerade diese Seengegend ist wirklich, wirklich wunderschön mit pittoresken Dörfern. Dann hast du saftige, grüne, bayerische Natur. Mhm. Also zum Radfahren echt toll. Auch für so moderatere Wanderungen. Also es ist jetzt nicht übermäßig steil, also so klassischerweise Bergwandern. Würde ich jetzt mal schätzen, nicht, soweit ich weiß. Hat er jetzt auch nichts spezifisch zu gesagt, aber... Genau, aber auch Ingolstadt, was da, nicht Ingolstadt, Rosenheim, was dort um diese Seen rum liegt als Stadt, ist auch nach München und Ingolstadt die drittgrößte Stadt in Oberbayern. Ich gestern mal kurz nochmal nachgeschaut. Und die haben ein relativ schönes Ortszentrum, also mit historischen Bauwerken. Wenn man sich geschichtlich ein bisschen interessiert, dann fließt die Inn da mitten durch. Also es ist wohl auch recht schön. Und Theater, Kino, Museen, was man halt so kennt. Also wenn es wirklich auch mal schlecht Wetter gibt, was ja jetzt um die Jahreszeit durchaus noch sein kann, kann man da relativ schnell ausweichen auf eben auch Stadtprogramm, wenn man nicht gerade wandern und Radfahren will. Und was ich auch ganz interessant fand, ich habe eine Stadtführung auf den Spuren der Rosenheim-Cops gefunden.
Ah, okay, das ist natürlich auch cool. Das ist ein guter Tipp. Das könnte man sich gut vorstellen, wenn man da ist. Okay.
Genau, also da gibt es auch den einen oder anderen Programmpunkt der etwas besondereren Art, wo man relativ schnell ausweichen kann. Und auch Campingplatz, stellplatzmäßig ist es da, glaube ich, ganz gut ausgestattet.
Auf jeden Fall, ja. Also wir waren schon am Chiemsee, direkt am Chiemsee, wunderschön. Also wirklich... haben wir auch schon ein paar Mal auch Stopp gemacht, quasi auf dem Weg Richtung Süden. Also das ist Campingplatz und stellplatztechnisch ist man da super ausgestattet. Also ist auf jeden Fall eine Region, wo sich Camper und Camperin wohlfühlen. Und Fahrrad oder E-Bike ist ja meistens eh mit an Bord. Also das ist auf jeden Fall eine Region fürs Frühjahr.
Ja, genau. Oder halt eben auch auf dem Zwischenstopp auf dem Weg nach Österreich oder wo man halt so hinfährt, ist da, glaube ich, auch einiges los.
Ja.
Tipp 2 ist das fränkische Seenland, der Rotsee und Brombachsee.
Mhm.
Und da gibt es tatsächlich so einen ungefähr 50 Kilometer langen Radweg. Mhm. Den kann man mit Komoot auch verfolgen. Das sind auch mehrere Seen, an denen man dabei langkommt. Und man kann wohl auch ganz gut einkehren. Also wenn man fränkische Küche mag und
Bier. Brauereien gibt es da, glaube ich, ziemlich viele.
Okay, das ist natürlich auch nochmal ein besonderer Tipp. Also darauf auch gerne achten. Ja, und dann halt Wasserspaß hat er jetzt auch noch dazu geschrieben. Das ist natürlich, da kommt es ein bisschen drauf an, wie warm es Wasser schon ist oder wie gut das Wetter ist. Es gibt ja so ein paar Hartgesottene, die das dann vielleicht durchaus schon interessiert.
Ja, also gerade auch dieses Brauereien-Thema fällt mir gerade ein. Also es gibt da echt viele und ich bin mir echt sicher, da gibt es auch ganz viele Stellplätze an Brauereien. Also da so ein bisschen quasi abseits von den Campingplätzen, wenn man da jetzt nicht stehen will, gibt es da auch eine gute Möglichkeit, dann sich unterzubringen. Wenn man dann doch vielleicht das ein oder andere Bier verkostet hat, kann man direkt quasi ins Wohnmobil fallen, wenn man das dann möchte.
Auf jeden Fall. Das klingt doch sehr praktisch. Tipp 3 geht's weiter mit Kärnten, dem Osjacher See, wenn Osjacher, ich das richtig genau. Ausspreche. Kärnten. Das klingt so, als würdest du dich da schon auskennen. Erzähl mal.
Ja, tatsächlich. Also also nicht mein Mann, der ist nur halber Österreicher, aber mein Schwiegervater kommt tatsächlich aus Kärnten, vom Club Heiner See. Deswegen sind wir da eben speziell am Club Heiner See schon ganz oft gewesen. Aber wir haben auch während der Elternzeit mal tatsächlich 4 Wochen in Kärnten verbracht und sind so von See zu See getingelt. Kärnten ist Land der Seen und der Berge quasi. Und es ist einfach wunderschön. Also landschaftlich ganz arg toll. Das Wasser ist türkisfarben. Man fühlt sich teilweise echt wie in der Karibik. Die Seen sind teilweise sehr, sehr warm. Also sind die wärmsten Seen. Weiß jetzt nicht, ob... Also auf jeden Fall von Österreich, wenn... Doch, Österreichs auf jeden Fall. Also die sind teilweise richtig warm, richtig schön. Mhm. Und man hat eben diese Berge. Also man kann wirklich morgens wandern gehen, mittags dann am See baden. Es ist wirklich herrlich. Und die Seen sind auch alle ganz unterschiedlich. Also gerade der Ossiacher See ist ein größerer See. Da ist gleich dahinter die Görlitzenalpe. Da kann man direkt mit der Gondel hochfahren, oben wandern. Ist ganz arg herrlich. Der Millstätter See ist auch wunderschön, hat es auch... Also es gibt über 100 Campingplätze in Kärnten. Also es ist wirklich auch für Camper und Camperinnen eine ganz tolle Region. Und gerade der Millstätter See ist auch wunderschön. Da ist dann so ein sanfter Höhenzug. Man kann ans Granattor hochwandern. Das ist eine Wanderung, die ich total empfehlen würde. Mhm. Also da hat man einen wunderschönen Blick dann über den See. Ja, der Club Heiner See ist ein kleiner See. Der hat noch so ein bisschen Retro-Charme, finde ich. Also so... Ja, denkt man vielleicht, weiß nicht, wer es kennt, so an diese Uschi-Klaas-Filme aus irgendwie 60er, 70er Jahren. ist ganz arg schön. Und was halt da auch cool ist, gerade jetzt Frühling, die haben halt, man ist halt südlich der Alpen, man hat schon quasi eher so dieses Italien-Wetter. Also da kann es schon richtig schön warm sein. Und was ich auch ganz wichtig finde, also das Essen dort ist einfach auch sensationell gut. Das ist schon so ein bisschen südlicher Flair, aber halt auch Österreicher, so ein bisschen wie Südtirol. Also es gibt viel Knödel, es ist einfach super lecker. Und Kärnten ist auch bekannt für Slow Food, ganz arg. Also die legen ganz viel Wert auf Regionalität und quasi Nachhaltigkeit. Da gibt es auch ganze Slow Food-Dörfer quasi schon, die sich dem verschrieben haben, dem Thema, wo man dann auch als Urlauber und Urlauberin auch verschiedene Unternehmungen machen kann. Also man kann beim Produzieren selber mithelfen, man hat Einblicke in die Landwirtschaft dort. Es gibt auch ganz viele Slow-Food-Restaurants, wenn man da eben Wert drauf legt. Also das ist wirklich, wirklich eine coole Sache. Es gibt auch Slow-Trails sogar. Das sind dann so eher sachte Wanderungen. Die sind, glaube ich, maximal immer 10 Kilometer lang und nicht mehr wie 300 Höhenmeter. Und ja, es sind dann immer so ganz gemächliche Wanderungen, die quasi abseits jeglicher Hektik irgendwie verlaufen. Also ist echt schön.
Okay, du hast mich überzeugt. Ja. Unser Frühjahrsurlaub wurde eben nach Kärnten verlegt.
Ja, genau. Also dann, genau, den habe ich nämlich vergessen, ist nämlich auch, also dann unbedingt den Weißen See noch angucken. Mhm. Das ist wirklich der ist nicht warm, eine oder wenige Seen, aber der ist ganz tief und es ist schon ganz lange Naturschutzgebiet dort und es ist wirklich ein atemberaubendes Wasser dort und ganz, ganz schön. Da ist auch ein Campingplatz, da wollte ich selber schon mal hin, da waren wir nämlich bislang nur als Tagesausflug, also wenn du da hin willst, dann mach da mal einen Abstecher hin und erzähl mir, wie es war.
Okay, ich lasse mir meine Tour von dir planen auf und dann sprechen wir hinterher nochmal. Du hast eben schon gesagt Südtirol, fährst du auch häufiger hin? Das steht hier auch auf meiner schönen Liste.
Ja, ja. Also tatsächlich ist Südtirol so ein, ja, eins meiner Lieblingsziele. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es einfach wunderschön. Auch da Essen ganz große Rolle, ist einfach lecker. Es gibt guten Wein. Es ist wirklich herrlich schön. Also man hat halt auch die Berge, wo man toll wandern kann. Man hat unten aber halt schon südliches Flair, also mit Palmen und Weinberge, also es ist einfach schön. Mhm. Bozen und Meran sind zwei wunderschöne Städte, finde ich. Also Bozen ist so eine ganz, finde ich, junge Stadt, Studentenstadt, hat einen ganz eigenen Flair. Meran ist auch super schön. Da kann man ja in der Stadt dann mit so einer kleinen, retro-alten Sesselbahn ins Dorf Tirol, nennt sich das, hochfahren. Mhm. Von dort kann man dann so einen Weg runterlaufen. Da kommt man dann auch an so einem Buschenschank vorbei, wo man echt mit einem schönen Blick über Meran irgendwie einkehren kann. Lecker, am besten Spinatknödel essen oder Speckknödel oder Knödel. Dreierlei, ganz lecker. Dazu einen guten Wein, ist einfach perfekt. Und unten im Fluss, also da... Ist einfach wirklich schön und auch da gibt es halt wahnsinnig viele Campingplätze. Die waren schon mehrfach am Kalterer See auf dem Campingplatz. Das ist auch super schön, ganz tolle Ecke.
Ja, da gibt es ja auch mindestens einen, der direkt am See liegt, habe ich mal nachgesehen.
Ja, genau. Ja, das ist wirklich auch toll. Und wo es mir auch echt gut gefällt, ist Eckental. Also das ist auch, das ist so, Sternendorf nennt sich das da. Da gibt es auch ein Planetarium und einen Sternwanderweg, wenn man da einfach wirklich einen tollen Blick und nachts auch wirklich toll die Sterne sieht. Und da kann man auch, da ist dann das Latemarium und die Rosengartengruppe, das sind also Dolomiten. Das ist wahnsinnig beeindruckendes Bergmassiv. Also gerade beim Rosengarten, da kann man auch mit einem Sessellift quasi hochfahren auf die Kölner Hütte und man fährt auf so eine Felsmassivwand zu. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Das muss man mal gesehen haben. Und so auch das Latemarium, da gibt es halt Wanderwege für alle, also von Kind, Familie über dann halt wirklich Bergsteigen. Und gerade im Frühjahr ist es einfach unten, gerade Bozenmeran, eigentlich schon immer schön warm und man kann in der Sonne sitzen und Eis essen und Kaffee trinken und dann eben morgens oder dann eben tagsüber aktiv sein, auch mit dem Rad. Also es ist einfach schön.
Wer das nochmal nachlesen will, auch dazu hat Isa online einen Artikel geschrieben, den habe ich schon gefunden.
Genau.
Herbstferien in Südtirol, da ist auch das Eggental mit dabei, ja, habe genau. ich gesehen. Genau, verlinken wir auch in den Shownotes.
Aber jetzt verrat du mal deine Lieblingsreiseziele so.
Ah, meine Lieblingsreiseziele, da sind wir eigentlich schon ziemlich nah in Italien. Mhm. Also ich bin ein Kind der Toskana, sind wir früher schon viel hingefahren. Ja, da geht es auch mindestens alle 2-3 Jahre auf jeden Fall hin. Wo ich im Spätherbst oder auch im Frühjahr gerne hinfahre, ist auch in Österreichs Gesäuse, Nationalpark. Direkt angrenzend an die Steiermark oder so noch Teil irgendwie davon. Mhm. Und da sind wir in der Nähe von Jonsbach. Das ist kein großer Ort, aber das ist so das Nächste, was mir gerade einfällt. Bei einer Familie Winter auf dem Bauernhof gewesen. Also jetzt gerade bevor wir angefangen haben mit Camping, übernachten wir da immer ganz gerne ein paar Tage oder auch mal eine Woche. Und da in der Umgebung gibt es einfach wunderschöne Wanderungen. Ganz, ganz toll, vielfältig mit Klettersteigen, aber auch moderatere Wanderungen, wie eben die kleinere Almwanderung, die da in der Nähe ist, wo man, was sind es, 5, 6 Almen? Es sind auf jeden Fall eine Menge Almen, die man da irgendwie in einem in einer Runde sehen kann und auch einkehren kann. Da treffen wir eigentlich immer ganz tolle Leute. Die machen wir auch jedes Mal, wenn wir da sind, immer so für den ersten Tag als Einstieg, irgendwie als kleine Wanderung. Und ja, und dann kann man sich eigentlich in der Umgebung austoben, wie man möchte. Da gibt es auch einiges an Campingplätze, auch welche, die so Basiscamps sind, gleichzeitig für Wasseraktivitäten, weil da ja auch 2 größere Flüsse durchfließen, in denen man zum Beispiel Canyoning machen kann. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, habe ich sogar schon mal gemacht.
Genau, wenn man im Prinzip im Neoprenanzug durch diese Flussaushöhlung quasi durchklettert. Und das andere, was wir auch schon gemacht haben, ist Rafting.
Cool,
das war auch wirklich sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Also da gibt es einiges zu tun und auch kulinarisch kann man sich da durchaus sehen lassen, auch wenn viele Restaurants natürlich schon sehr früh zumachen. Also wenn wir dann spät abends vom Berg kamen, so gerade zur Dämmerung, je nachdem, da war halt dann schon nicht mehr viel zu finden. Aber da weiß man sich als Camper ja auch ganz gut zu behelfen, von daher.
Oder man plant dann halt die Tour entsprechend, dann kann man ja noch gut einkehren irgendwie.
Genau, ja, mit Planen war es bei uns immer oft nicht so. Also wir haben dann geguckt, wo sieht's nett aus, und dann sind wir oft irgendwo gelandet und haben dann nur geguckt, dass wir rechtzeitig vom Berg wieder runterkamen.
Okay.
Aber das geht da eigentlich auch ganz gut. Du triffst immer wieder Leute, die sind super hilfsbereit in der Gegend, also...
Schön.
Das ist schon echt toll.
Also, da war ich tatsächlich noch nie, das hört sich gut an. Da muss ich mir mal genauer angucken.
Ist
vielleicht
schreibst du
auch mal noch was dazu.
Bestimmt gerne. Also kann man zum Beispiel auch Erzgebirge anschauen, alte, also Erzabbauwerke nennt man es so. Also da waren wir zum Beispiel in so einem kleinen Stollen drin, der noch sehr alt war.
Okay.
Aber du kannst auch den Tagebau dort anschauen in der Nähe. Ich glaube, das ist sogar in Eisenerz. Also es gibt einiges zu tun. Wird einem nicht langweilig und das ist auch wirklich schön, also zu jeder Jahreszeit eigentlich.
Okay.
Nur Wandern ist natürlich immer schöner, wenn nicht mehr so viel Schnee liegt,
ja,
zumindest
stimmt.
Für mich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Auf meiner schlauen Liste habe ich jetzt aber hier noch die Vogesen und das Elsass. Die Gegend um Mühlhausen hat uns da der Tobi ganz speziell ans Herz gelegt. Habe ich natürlich immer ein bisschen nachgespickelt. Also ich meine, Frankreich ist natürlich kulinarisch sowieso nicht schlecht, aber da gibt es zum Beispiel auch ein Oldtimer-Museum mit klassischen Rennwagen von Mercedes und Bugatti. So für die Oldtimer-Fans da draußen vielleicht eine Überlegung wert.
Ja, auf jeden Fall.
In-house würde das bestimmt auch große Begeisterung finden bei unserer Motor-Klassik-Redaktion.
Bestimmt.
Und ja, gibt es da noch eine neugotische Kirche und ja, diverse historische Bauwerke, die man sich anschauen kann, wenn man da interessiert. Aber für Familien natürlich auch immer interessant. Es gibt da auch ein Zoo.
Ach, schön. Und da gibt's, das ist immer gut, ja.
Ja, Tiger, Eisbären und Lemuren.
Okay, cool.
Habe ich mir sagen lassen. Mhm. Also wenn man mal so einen gute Laune Ausweichplan braucht für einen Tag, ja, wo es ein bisschen ja nörgelig zugeht oder so, ist das ja eigentlich immer ganz gut. Und ansonsten kann man da ja auch super Fahrrad fahren, wandern gehen in der Umgebung oder halt einfach den ganzen Tag Croissants essen. Das wäre dann meine Variante.
Ja, da könnte ich mich dann auch dazu anschließen. Das hört sich gut an. Aber ja, klar, landschaftlich natürlich, Vogesen und das ist einfach traumhaft schön. Also das kann man auch mit dem Camper dann bestimmt mal den ein oder anderen Stellplatz quasi mitten in der Natur finden. Also wenn man nicht auf einem klassischen Campingplatz dort stehen möchte. Also das bietet sich da, glaube ich, auch ziemlich an.
Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, die Infrastruktur ist da auf jeden Fall auch echt nicht schlecht. Also das ist allein schon Google legt das nahe, aber wir haben ja auch etliche Artikel online, wo man dann Übersichten findet. Also
Und also wie gesagt, bei uns auch auf der, man findet auf jeden Fall Campingplätze amass dort, genau.
Auf jeden Fall. Und ganz zum Schluss habe ich hier noch einen Punkt von Tobi bekommen. Da ist Tessin gelistet, Lago Maggiore und Como See im Speziellen. Und da muss ich sagen, auch in den Lago Maggiore habe ich mich letztes Jahr ein bisschen verliebt. Mhm. Das war ja eigentlich nur als Zwischenstation geplant auf unserem Weg in die Toskana.
Wir auch, witzig.
Und dann sind wir 3 Tage geblieben.
Okay, schön. Wo wart ihr da genau? Weißt du es noch?
Wir waren in Macanio.
Okay, schön.
Also wir sind spätabends angekommen, wir sind nachts kurz vor Macanio tatsächlich, haben da übernachtet. Und das war tatsächlich eher ein Zufall, durch den wir dann wirklich auch da gelandet sind, weil unser Navi uns nämlich einen 60 Kilometer langen Umweg hat fahren lassen wollen, weil es der Überzeugung war, dass wir durch diese Brücke nach Luino nicht durchkommen, weil die eine Höhenbeschränkung hatte. Und nachdem ich kurz vorher in eine der klassischen italienischen Camperfallen von niedrigen Brücken und engen Gassen stecken geblieben bin und da nur schwer wieder rausgekommen bin, habe ich darauf etwas panisch reagiert und den nächstbesten Parkplatz angefahren, an dem zufällig ein Wohnmobilschild stand.
Ja.
Und da sind wir dann stehen geblieben und haben uns dann auch nur notgedrungen wieder weiter bewegt, als irgendwann dann die Kassettentoilette rot geblinkt hat.
Okay, oje, oje.
Und wirklich wunderschön. Also gibt es auch 2 Campingplätze selbst im Ort, die waren aber zu der Zeit auch sogar beide ausgebucht. Einer davon auch direkt am Wasser unten.
Okay.
Wunderschöne Strandpromenade und auch das Dorf an sich ist echt schön. Man kann toll wandern gehen. Mhm. Also wir sind dann am einen Tag sind wir oben in die Berge reingewandert, sind erstmal an so einem Wildgehege vorbeigekommen und dann oben durch so eine Art Selbstversorgersiedlung, wo uns dann noch 2 Ziegen statt, die sich irgendwie als Wachhunde versucht haben, irgendwie abgewehrt haben. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Wanderung. Kann man toll laufen gehen. Fahrradtechnisch kommt es ein bisschen drauf an, wie viel man es in den Beinen hat tatsächlich. Weil
ja, ich glaube, es ist eine beliebte Region bei den eher sportlicheren Fahrern. Also man sieht ja wahnsinnig viele Rennradfahrer dort in der Ecke. Genau, wer es gemütlicher will. Also wir haben auch eine Bootsfahrt gemacht. Das ist einfach auch wunderschön, sich da über Lago Maggiore zu schippern. Das ist einfach auch, finde ich, immer eine schöne Möglichkeit, die Region zu erkunden. Und so ein Blick vom Wasser irgendwie auf die umliegende Natur ist da einfach auch echt schön.
Ja, ist ja vor allen Dingen auch komplett von Bergen umgeben, eigentlich mehr oder weniger. Deswegen auch, wenn man Fahrrad fahren will, muss man wirklich mit ein bisschen Steigung rechnen.
Ja.
Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, ja.
Also auch die Region wirklich sehr sehenswert, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass unsere Hörer und Zuschauer jetzt quasi sofort aufspringen und ihr Wohnmobil und Caravan startklar machen. Ja, wir hoffen, dass wir so ein bisschen einen Einblick in den Saisonstart geben konnten, was man erst so ein bisschen die Pflicht erledigen muss, bevor es dann zu wunderschönen Zielen im Frühjahr geht. Ja, ich würde sagen, das war's von uns von heute. Wir hoffen, es hat gefallen. Genau, und freuen uns dann auf die nächste Folge mit euch.
Genau. Sehe ich auch so.
Dann verabschieden wir uns. Tschüss.
Tschüss.